Wir lesen die Auferstehungsbotschaft aus Johannes, aus Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Johannesevangelium Kapitel 20. Hier schreibt Johannes: An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Und sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leinentücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, er sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde hingehen und ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hatte. Liebe Brüder und Schwestern, die Monatsschrift View bringt in ihrer Aprilnummer eine Reportage über das Comeback der Christen. Da wird positiv über das Christentum berichtet, das ja die größte Religion der Welt sei. Und da heißt es zum Beispiel: Auch wenn bei uns viele aus der Kirche austreten, die meisten Gläubigen der Welt sind Christen. Die Botschaft von Glaube, Liebe, Hoffnung fasziniert immer mehr Menschen auf der Welt. Ja, das stimmt ja auch, aber nur für Afrika, für Süd- und Mittelamerika und für Asien. In Europa und in Nordamerika, da stagniert das Christentum. Ganz abgesehen davon, dass biblisches Christsein und Christentum leider nicht dasselbe sind. Echtes Christsein ist bibelorientiert und christozentrisch. Um nur ein Beispiel aus dieser Zeitschrift zu bringen. Kommen darin einige Prominente zu Wort, die als Christen vorgestellt werden. Die Sängerin Nina Hagen zum Beispiel sagt über ihren Glauben Folgendes: Ich bin nicht praktizierende Christin. Ich bin eine bekennende Christin, die mit allen Religionen und mit allen Kulturen dicke, fette Freundschaft schließen will. Mein Gott ist in mir und außer mir. Mein Gott ist in jedem Menschen, in jedem Tier, in jedem Element der Natur, in jedem Baum, jeder Pflanze, jeder Wolke, in jedem Stern und in der Luft, im Feuer. Und er ist auch Geist, er ist glücklich sein, er ist außerdem Selbstreinigung in dem Sinne, dass die Stimme des Gewissens oder die innere Stimme einem immer wieder die Möglichkeit gibt, sich selbst beobachten und berichtigen zu können. Soweit die Aussage dieser angeblichen Christin. Ich denke, ich brauche das nicht weiter zu kommentieren. Sie hat zu allen und sie hat zu allen Beziehungen, nur nicht zu Jesus Christus. Es ist schon wahr, was eine Zeitschrift schon vor Jahren über den Glauben der Deutschen festgestellt hat, nämlich sie seien mehrheitlich nur christentümlich. Das Substantiv zu christentümlich ist Christentümerlei und das bedeutet wie jede Tümerlei, dass man unabhängig vom Inhalt nur so tut, als ob. Echtes, wahres, biblisches Christsein bedeutet, dass ich zu Jesus Christus eine innere Beziehung habe, dass ich an ihn glaube, an ihn, der am Kreuz meine Schuld vor Gott gebüßt hat, dann ins Grab gelegt wurde und am dritten Tage auferstanden ist. Kreuz und Auferstehung Jesu sind für den wahren Christen die Zeichen seiner Rettung und seiner Rechtfertigung vor Gott, dem himmlischen Vater. Und darum heißt es in Römer 4 von Jesus, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das ist das Herzstück des christlichen Glaubens. So wichtig für uns wie das Kreuz Jesu ist auch seine Auferstehung. Schon vor Jahren wurde die Frage aufgeworfen, ob die rund 7-8% damals der Deutschen, die die Auferstehung Jesu noch akzeptierten, selbst den lebendigen Christus erlebt haben, so wie die ersten Augenzeugen, über die alle vier Evangelien berichten. In diesen Berichten in den Evangelien liegt eine ungeheure Spannung, eine kraftvolle Dynamik. Da ist alles in Bewegung. Nichts bleibt in sich selbst ruhen, obwohl der Tod eigentlich ein Ende alles Lebens und aller Bewegung bedeutet. Hört doch das Wirken und alle Möglichkeiten des Menschen auf, wenn er gestorben ist. Aber ist der Tod deshalb gezwungenermaßen auch das Ende der Wirksamkeit Jesu? Satan dachte es wohl. Die Hölle triumphierte, als Jesus am Kreuz in der Agonie hing. Auch die Menschen sahen hier einen Schlusspunkt in der Wirksamkeit Jesu, ja sogar seine Jünger. Was wundert, dass dann die meisten Menschen auch heute meinen, der Tod sei das eigentliche Ende. Friedrich Nietzsche, der aus einem pietistischen Pfarrhaus stammende, begabte, aber gottfeindliche Philosoph, rief einst, Gott ist tot, riecht ihr nicht, wie er verwest. Nietzsche starb. Er starb in einem Irrenhaus an progressiver Paralyse, einer Gehirnerweichung aufgrund einer syphilitischen Erkrankung. Ja, Nietzsche ist verwest. Die Feinde Gottes sind verwest und verwesen. Aber Jesus lebt und die Botschaft seiner Auferstehung. Das kündigt uns die Osterzeit in jedem Jahr neu. Freilich können Menschen, die mit Jesus keine Beziehung haben, mit der Auferstehung Jesu und mit dem Auferstehungsglauben nichts anfangen. Und deshalb bedeutet für die meisten Ostern nichts weiter als ein Frühlingsfest, ein Fest des neu erwachten Lebens in der Natur. Ostern im Sinne der Bibel, oder nennen wir es lieber das Auferstehungsfest, ist aber ein Fest, das in der Erinnerung an die Auferstehung Jesu damals in Jerusalem eine Glaubenshilfe sein wollte für Menschen, die durch schwere Glaubenskrisen gegangen sind, nachdem vorher ihr Glaubensverhältnis zu Jesus Christus herzlich und ungestört gewesen ist. Wie war es denn bei diesen Menschen, die in unserem Text hier genannt sind? Wie war es vor allem mit Maria Magdalena, die die erste Augenzeugin der Auferstehung Jesu war? Sie stammte aus Magdala, damals nach dem Bericht des Geschichtsschreibers Josephus mit 40.000 Einwohnern die größte Stadt am See Genezareth. Eine Stadt mit einer Fischfangflotte von 230 Booten und mit Färbereien und bedeutenden Textilindustrie. Jesus begegnet Maria Magdalena wohl zum ersten Mal, als er sie von 7 Dämonen die sie besessen haben, befreite. Maria Magdalena hat es also am eigenen Leib und im eigenen Leben erfahren, was echte Befreiung ist. Jesus hat sie aus der Knechtschaft und dem Dienst Satans herausgelöst. Und seit dieser Zeit diente sie Jesus zusammen mit anderen Frauen und folgte ihm nach, wie es in Lukas 8 heißt, einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Doppelpunkt, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm mit ihrer Habe dienten. Was uns aber anhand unseres Textes besonders interessiert, dass sie, wie gesagt, die erste Augenzeugin der Auferstehung Jesu war. Diese Ehre wurde weder seinem Freund Johannes noch dem Führer der Jünger Petrus zuteil, ja noch nicht einmal seiner Mutter Maria. Die erste Verkündigerin der Auferstehung war eben Maria Magdalena. Die Geschichte der Maria Magdalena wird in allen 4 Evangelien erzählt. Wo sie zusammen mit anderen Frauen genannt wird, erscheint ihr Name zuerst, außer unter dem Kreuz, wo natürlich Jesu Mutter an erster Stelle steht. Etwa 14 Mal wird sie in den Evangelien erwähnt und jeder der Evangelisten berichtet, dass sie der erste Mensch war, der Jesus nach seiner Auferstehung sah. Sie hatte ihr Leben Christus geweiht und folgte ihm treu nach bis unter das Kreuz. Und wie sah es mit der anderen Person an? Mit Petrus. Ein außergewöhnliches Wunder machte ihn mit Christus näher bekannt. Jesus benutzte zur Verkündigung des Wortes Gottes das Boot des Petrus als Kanzel. Und sicher hat ihn das, was Jesus dort gesagt hat, auch beeindruckt. Überwältigt hat ihn aber die Erfahrung mit dem Fischzug gegen alle Regeln des Fischerhandwerks auf das Wort Jesu hin. Und das hat ihn so entsetzt, dass er vor Jesu Füßen hinfiel und sprach, geht von mir aus, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Auf Jesu Ruf verließ er dann alles und folgte ihm nach. Und Jesus hat diesen eigenwilligen Charakter in Geduld und in Liebe festgehalten. In der Lebensgemeinschaft mit Christus ist sein Glaube dann gewachsen, bis hin zu dem einzigartigen Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Johannes schließlich, der auch hier noch erwähnt wird, er wurde von Familie und Beruf weggerufen in die Nachfolge und Missionsarbeit. Sein ungezügeltes Temperament bricht dennoch hin und wieder durch. Und Jesus nennt ihn und seinen Bruder deshalb sicher zu Recht Donnersöhne. Dieser Feuergeist wird von Jesus geheiligt. Und dieser Jünger war es, der von sich dann sagen konnte, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Oder der Jünger, der an Jesu Brust lag. So war also, solange Jesus lebte, das Glaubensleben dieser 3 Menschen in Ordnung. Bis zur Nacht des Karfreitags. Und so gibt es auch im Leben gläubiger Menschen Zeiten, in denen der Glaube unerschütterlich ist. Man erlebt den Herrn immer wieder, er ist unsichtbar, aber doch spürbar nahe. Er redet durch sein Wort zu uns. Sein Wort tröstet, stärkt, erfreut, wie es in einem Lied heißt. Da ist das Glaubensleben in Ordnung. Aber dann kommen Führungen im Leben, die einem unverständlich sind und die einem nicht gefallen. Vielleicht auch Sünde. Und dann erlebt man den Herrn plötzlich nicht mehr. Sein Reden wird selten, so wie in der Zeit des jungen Samuel. Es sieht so aus, als hätte er sich zurückgezogen. Er redet nicht mehr zu uns. Die Nacht und die Dunkelheit des Karfreitags legt sich über uns wie eine bleierne Schwere. Und wir fragen, hört mich Gott überhaupt noch? Mit anderen Worten, lebt er noch? Oder ist er noch lebendig und wirksam in meinem Leben? Der Glaube ist erschüttert, wie damals bei den Jüngern am Karfreitag. Als die Schergen kamen und Jesus gefangen nahmen, da bekam der Glaube dieser Menschen, die mit ihm gewandert sind, Risse. Sie konnten es nicht verstehen, dass Jesus Stille hielt, dass er sich nicht wehrte, dass er nicht seine wahre Macht offenbarte. Und als er schließlich am Kreuz auf Golgatha endete, da brach in ihnen eine Welt zusammen. Ihr Glaube war erschüttert worden und drohte ganz zu verschütten. Und dazu kam auch noch die Schuld. Die Schuld, dass sie ihn alle verraten oder verleugnet, zumindest aber verlassen haben. Dass sie ihn in seiner tiefsten Not schmählich im Stich gelassen hatten. Diese glaubenden Menschen haben am Karfreitag ihren Herrn und ihre Mitte verloren. Maria Magdalena wusste, dass ihr persönliches Schicksal ganz und gar verbunden war mit dem Schicksal ihres Herrn. Und darum stand sie draußen bei der leeren Gruft und weinte. Was sollte denn jetzt aus ihr werden? Jetzt, da sie keinen Herrn mehr hatte, kein Ziel, keinen Lebenssinn. Sie empfand keine Geborgenheit mehr und keinen Schutz. War sie denn nun wieder allen Dämonen preisgegeben? Den Dämonen, von denen sie doch Jesus befreit hatte? Was vom Glauben dieser Frau geblieben war, das ist nach unserem Text nur ein Grab und ein Leichnam. Während sie den letzten Liebesdienst tun wollte, Jesus zu salben, stellte sie entsetzt fest, das Grab ist leer. Selbst der verbliebene Rest war ihr nun genommen, wie sie meinte. Und nach Lukas 24 standen Männer in weißen Kleidern plötzlich bei den Frauen und sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Es gab schon viel zu sehen bei dem leeren Grab Jesu. Da war was los, schon in aller Frühe. Wilhelm Busch hatte sich da einiges ausgemalt. Er schreibt, verwirrte Soldaten rennen umher, Jesus-Jünger kommen im Wettlauf herbei, Frauen lassen ihre Salbentöpfe stehen und laufen erschrocken weg, Engel treten auf und sprechen mit Menschen, vielleicht kam auch eine gelehrte Kommission, um das Grab zu untersuchen. Ja, da war schon etwas los. Und doch, es war ein öder Platz. Denn er, Jesus Christus, war nicht da. Alle Vernunft greift ins Leere, solange er, Jesus selbst, sich uns nicht offenbart. Alle Sensationen lassen uns leer, wenn Jesus nicht dabei ist. Es war sogar viel die Rede von Jesus vor dem Felsengrab. Die Frauen, die Jünger, die Engel sprachen von ihm. Und doch, er selbst war nicht da. Und so ist das auch in unserer Wirklichkeit. Man kann erschrecken bei dem Gedanken, dass in unseren Gottesdiensten von Jesus geredet wird. Und doch kann es geschehen, dass er nicht dabei ist. Hoffentlich beten wir dafür, dass er heute hier ist, dass er unter uns ist. Glauben wir das? Was wäre, wenn wir heute unsere schönsten Lieder gemeinsam singen würden? Die Chöre, Kantaten und Sonaten in brillanter musikalischer Perfektion vortragen würden, wir ergreifende Zeugnisse vernehmen würden, die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt wäre und wir eine herzerquickende Gemeinschaft miteinander hätten. Und Jesus, er wäre nicht da. Er wäre nicht unter uns. Steht das nicht auch über vielen Häusern, über manchen Familien? Vielleicht merken wir es bei manchen Besuchen. Vielleicht steht das auch über große Bezirke unseres eigenen Lebens. Er, Jesus Christus, ist nicht hier. Der Lebendige ist eben nicht bei den Toten. Er wird nie bei den Toten sein. So wie Maria Magdalena in unserem Text meint, ihren Herrn verloren zu haben, so war auch alle Hoffnung der Jünger ins Grab gesunken. Die Nachricht vom leeren Grab brachte sie nur noch aus der Fassung und verbreitete Furcht und Entsetzen und auch Unglauben. Das heißt ja in Lukas 24, und ihre Reden, die Reden der Frauen, nämlich dass Jesus auferstanden sei, schienen ihnen wie leeres Gerede, wie Geschwätz, wie Narrenpossen, wie dummes Zeug, wie Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Auch in Markus 16 heißt es von den Jüngern, sie glaubten ihr, nämlich Maria Magdalena, nicht. Es wird uns immer wieder klar gemacht, dass die Nachricht von der Auferstehung Jesu keineswegs so selbstverständlich ist. Keiner hat daran gedacht, außer seine Feinde, die vorher das Grab versiegelt haben. Keiner hat daran geglaubt. In ihren kühnsten Träumen wären sie nie darauf gekommen. Nein, der Auferstandene aus den Toten, der ist die größte Überraschung für alle, die zum ersten Mal mit der Auferstehung bekannt gemacht werden. Fast 2000 Jahren haben Menschen sich von ihr achselzuckend, spöttisch lächelnd oder sogar empört abgewandt. Und das muss oft gar keine Böswilligkeit sein. Es schrieb jemand, unsere Zweifel an der Auferstehung, ja an unserer eigenen Auferstehung, hängen auch damit zusammen, dass wir uns selbst so gut kennen, dass wir im Geheimen zu uns selbst sagen müssen, du bist doch nicht wert und würdig dieser göttlichen Aktion. Du bist doch nicht wert, von Gott auferweckt zu werden, dass er sich damit mit dir abmühe. Aber Jesus ist ja nicht die Auferstehung für die, die es wert sind. Wie er ja auch nicht für solche ans Kreuz ging, die es wert waren. Es ist falsch, wenn wir meinen, wir könnten nur dann zu ihm kommen, wenn wir uns gebessert haben. Denn dann brauchen wir ja Jesus eigentlich gar nicht. Jesus ruft nur die zu sich, die mühselig und beladen sind. Er ist der Arzt der Kranken und nicht der Gesunden, wie wir schon am Freitag gehört haben. Denn sonst wäre die Sache hoffnungslos für uns alle. Hoffnungslos schien es auch für die Jünger damals nach dem schrecklichen Karfreitagserlebnis. Dieses Gerücht, das die Frauen in ihrer Emotion verbreiteten, war zu schön, um wahr zu sein. Das klang ihnen wie ein Märchen. Ein Märchen, das immer zu einem guten Abschluss, ja zu einem Happy End kommen muss. Die Jünger konnten das nicht glauben. Ihr Glaube war am Nullpunkt angelangt. Aber trotz dieses erschütternden Glaubensstandes der Jünger war doch Gott am Werk. Der Vater ist auf den Plan getreten und hat seinen eingeborenen Sohn auferweckt. Er hat im Verborgenen gehandelt, denn das Wie des Handelns Gottes wird ja nicht erwähnt. Es war nun Ostern geworden und die Jünger wussten nichts davon. Das geht aus unserem Text hervor. Wie gesagt, sie suchten den Lebendigen unter den Toten, weil sie nicht wissen und es schließlich auch nicht fassen können, dass er lebt. Dass Jesus lebt, ist kein Ergebnis, zu dem man einfach kommen kann, wenn man nur sucht. Maria Magdalena hat ja gesucht, sie hat ihn gesucht. Und diese Erfahrung ist uns nur zugänglich, wenn er sich uns selbst kundtut. Freilich ist das menschliche Suchen damit nicht überflüssig geworden. Vielmehr fordert die Bibel uns ja immer wieder auf, zum Beispiel in Sprüche 1, die mich früher suchen, finden mich. Oder in Jesaja 55, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Oder Jeremia 29, ihr werdet mich suchen und finden, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und Jesus sagt in Matthäus 7, suchet, so werdet ihr finden. Auch Maria suchte den Herrn hier. Doch das Licht der Erkenntnis kam erst über sie, als sie von Jesus bei ihrem Namen gerufen wurde. Das Suchen in der Schrift hat schon Verheißung, wie wir gesehen haben. Jesus will nicht verborgen bleiben, sondern er will sich von Suchenden finden lassen. Aber Zeit und Stunde stehen in seiner Verfügung. Bevor sich Jesus von Maria finden ließ, vermochte sie die Jünger nur zu alarmieren. Das offene leere Grab ist kein beruhigendes, sondern ein höchst aufrüttelndes Zeichen. Und aus diesem vorgefundenen Zeichen des weggewälzten Steines und des leeren Grabes ziehen sie einen falschen Schluss. Jemand muss ihn weggenommen haben. Jemand hat ihn aus dem Grab entfernt. Jemand hat ihn woanders hingelegt. Haben sie ihn schon getötet, so sollen sie ihn doch wenigstens im Tode in Ruhe lassen. So mögen die Überlegungen der Jünger gewesen sein, als sie um die Wette zum Grab liefen. Auch heute noch denken viele Menschen ähnlich von Jesus. Sie sind beeindruckt von seinem Leben und seiner Lehre und bedauern sein jähes Ende am Kreuz. Wie die Emmaus-Jünger später sagten, und wir haben gehofft, dass er Israel erlösen würde. Nach Karfreitag, ja sogar noch am Ostermorgen, haben alle seine Jünger auch so gedacht. Aber sie, die meinten, alles verloren zu haben, waren doch auf dem besten Weg, alles zu gewinnen. Es ist interessant, wenn ein Ausleger sagt, es gehört schon etwas dazu, von Gott erwählt zu sein, um der Erscheinung des Auferstandenen ausgesetzt zu werden. Aus welcher Höhe, aus welchem Stolz wird ein Saulus später vor Damaskus zu Boden geworfen? Und aus welcher Tiefe wird Maria hier emporgehoben? Sie empfängt, was sie suchte. Und sie sagt dann nur ein Wort, Rabuni. Ganz leicht, ganz ohne Entsetzen und Erschütterung. Wie wenn auf einmal alle Finsternis, alle Geister der Nacht wichen und der schon verloren geglaubte Weg im Licht des Tages unter ihren Füßen liegt. Sie hat die Mitte ihres Lebens wiedergefunden. Sie hat gewartet, wo das Warten, das Hoffen, das Suchen schon keinen Sinn mehr zu haben schien. Sie hat nicht umsonst in solchen dunklen Glauben ausgehalten. Allmählich lernten die Jünger die Zeichen richtig einzuordnen und recht zu werten. Am Anfang stand das natürliche Sehen. Maria Magdalena sieht, der Stein ist weg. Johannes sieht ins Grab hinein und sieht die leinenen Tücher daliegen, fein geordnet. Anders ist das Sehen des Petrus. Der griechische Ausdruck, der hier für Sehen steht, meint betrachten, anschauen. Hier nimmt schon das innere Auge wahr. Und nachdem Petrus in diesem Sinne alles in Augenschein genommen hatte, kommt auch Johannes näher und sieht und glaubt. Der Ausdruck für dieses Sehen bei Johannes ist sonst gebräuchlich für das Schauen Gottes, für das Erblicken der Engel. Sie haben hier zuletzt nicht nur mit ihrem leiblichen Auge betrachtet, angeschaut, sondern auch mit dem inneren, mit ihrem geistlichen Auge. Und dieses Sehen mit geistlichem Auge hat den Glauben als Ergebnis. Paulus schreibt den Korinthern, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Vor Golgatha mussten die Jünger zwar auch schon glauben. Sie mussten glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber ihrem Glauben damals diente doch ein gewisses Schauen als Grundlage, wenn sie die Werke sahen, die der Sohn Gottes vor ihren Augen gewirkt hatte. Sie hatten Jesus ja auch leibhaftig bei sich. Am Karfreitag aber wurde ihnen diese Stütze ihres Glaubens genommen. Sie mussten nun mehr und mehr lernen, ganz im Glauben zu stehen, ohne Krücken und Stützen. Und so ist der Glaube, der mit dem toten Jesus zu Grabe getragen wurde, mit neuem Inhalt gefüllt worden. Er hat einen neuen Sinn erhalten. Er wurde verwandelt. Er ist nun nicht mehr auf den Sichtbaren, sondern auf den Unsichtbaren ausgerichtet. Freilich hatte Jesus schon lange vorher durch sein Wort das Fundament für diesen Osterglauben gelegt. Zum Beispiel sagt er bei seiner dritten Leidensankündigung zu seinen Jüngern schon, des Menschensohn wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Und daran haben auch die beiden Engel die Frauen in Lukas 24 erinnert. Aber das hatten sie nicht verstanden. Daran dachten sie nicht mehr. Der so am Ostermorgen verwandelte Glaube hat nun seine Auswirkungen. War es vorher ein hektisches Hin- und Herrennen der Frauen und der Jünger aus Ratlosigkeit und aus Angst, so gehen sie nun getrost. Sie gehen vorerst einmal heim. Aber sie gehen als andere weg, als die sie gekommen waren. Der Osterglauben bewirkt in ihnen Freude und Frieden. Getrost können sie sich von den Zeichen lösen, weil sie doch das Wort Jesu haben und sich hinwenden zu den anderen Jüngern mit dem tröstlichen Evangelium. Christus, unser Herr, lebt. Denn der Auftrag an die Frauen und auch hier an Maria Magdalena ist doch der, hinzugehen und zu verkündigen, was sie gesehen, gehört und erlebt haben. Der orthodoxe Priester Dmitri Dudko in Moskau wurde in den letzten Jahren der Sowjetunion bekannt als Bekenner der Wahrheit des Evangeliums. Dafür litt er auch mehrere Jahre im Gefängnis. Aber in der Mitte seines Denkens steht der auferstandene Herr. Und er sagt, wer den auferstandenen Christus erkannt hat, darf sich nicht in seine private Welt einsperren. Wer seinen Glauben zu konservieren sucht, indem er allen Prüfungen und Strapazen aus dem Wege geht, der kennt Christus noch nicht. Christus ist der Retter der Welt. Er kam, um die Menschen zu erlösen. Kann man dieses Wissen um den auferstandenen Christus der Welt vorenthalten? Kann man ruhig zusehen, wie Menschen, die Christus nicht kennen, zugrunde gehen, dabei manchmal hochbegabte Leute, die viel erreichen könnten, wie sie hin und her geworfen werden, ohne Rückhalt, inmitten irdischer Prüfungen? Konnte Maria vom Grab weggehen, ohne jemand etwas davon mitzuteilen? Konnte sie Angst haben vor irgendwelchen Drohungen? Alle Drohungen sind doch lächerlich, wenn man weiß, dass Christus auferstanden ist und lebt. Soweit Dmitri Dudko. Im Blick auf die Auferstehung Jesu bedeutet Glauben für uns, dass wir damit rechnen, dass Jesus ein lebendiger Herr ist, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und erst wenn ich den Worten der Bibel Vertrauen schenke und ihnen gehorche, so dass sie in meinem Leben eine Rolle spielen, dann glaube ich. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Im Blick auf die Auferstehungsbotschaft heißt das, wer dem Auferstandenen begegnet, der muss ihm auch gehorchen. Und zwar gehorchen auch, was das Weitersagen betrifft. Denn es ist immer noch unser Auftrag, Zeugen seiner Auferstehung zu sein. Es ist unser Auftrag, davon zu zeugen, dass Jesus Christus lebt. Gerade in unserem christentümlichen Land, in dem das Gottesbild nichts mehr mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Es ist unsere Aufgabe, es allen zu sagen und gar glaubhaft zu sagen, indem wir mit unserem Leben dahinter stehen, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt und dass das Grab und das Kreuz leer sind, weil er Sieger über den Tod geworden ist. Und deshalb haben wir hier kein Kruzifix, sondern ein leeres Kreuz. In einem christlichen Blatt fand ich eine kurze, mir schon bekannte Geschichte. Vielleicht habt ihr sie auch schon gelesen. Da steht ein Mann vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung und betrachtet ein großes Kreuzigungsgemälde. Plötzlich stellt sich ein Junge neben ihn. Nach einer Zeit fragt der Mann den Jungen, weißt du, wer das ist, der da am Kreuz hängt? Das ist Jesus, kommt die schnelle Antwort. Nach einer kleinen Pause fügt der Junge hinzu, die Soldaten, das sind die Römer. Die Frau, die unter dem Kreuz weint, ist Maria, seine Mutter. Und die vornehmen Herren sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die Menge im Hintergrund ist das schaulustige Volk. Nach langem Schweigen fährt der Junge fort, sie haben Jesus gekreuzigt. Er ist für die Menschen, er ist für die Sünder gestorben. Nach einiger Zeit streicht der Mann dem Jungen über den Kopf, bedankt sich und geht weiter. Als er schon in der Menge verschwunden ist, hört er plötzlich eine helle Stimme hinter sich rufen, hallo, hallo, warten Sie. Und der Mann bleibt stehen und wendet sich um. Und noch ganz außer Atem ruft der Junge ihm zu, er ist wieder auferstanden, Jesus ist auferstanden und er lebt. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Dieser Junge hat es begriffen. Ja, er, Jesus Christus, lebt. Das ist die frohe Osterbotschaft. In dem vor dem Gebet gelesenen Auferstehungsbericht des Matthäus, da wird berichtet, dass ein Engel des Herrn vom Himmel kam, den Stein von der Grabesöffnung wegwälzte und sich darauf setzte. Eigenartig, warum setzt er sich auf den Stein? War er müde von der langen Reise und dieser schweren Arbeit, den Stein wegzuwälzen? Hat ihn das so geschlaucht? Oder macht der Engel nicht doch damit deutlich, Diese Felsplatte, die das Zeichen der Ablehnung Jesu war, soll jetzt im Dienst dieses Auferstandenen stehen. Dieser Stein soll gewissermaßen die Kanzel werden, von der aus zuerst die Botschaft von der Auferstehung verkündigt wird. Und erinnern wir uns dabei nicht auch an das Wort Jesu, wenn diese, nämlich die Jünger, schweigen werden, dann werden die Steine reden. Und das erleben wir immer wieder auch bei den archäologischen Ausgrabungen, dass die Steine plötzlich reden und das Wort Gottes als Wahrheit bestätigen. Es hat sich jemand Gedanken über den Engel und seinen Auftrag gemacht. Sein Auftrag war ja, brich hinein in die sichtbare Welt, reiß die Steinplatte vom Grab des Sohnes und bahne ihm den Weg. Die Stunde des Lebens ist gekommen. Gut, die Engel sind ja auch äußerst intelligent, denkende Wesen. Und so mag er vielleicht, als er dahin stürmte, gedacht haben, sieh mal an, um die Soldaten, die das Grab bewachen, da kümmern wir uns nicht. Und der Cäsar in Rom wird auch nicht gefragt, wie er sich dazu stelle, wenn wir das Urteil des Prokurators Pilatus und das Siegel einfach missachten. Und die Priester und die ganze jüdische Kirche fragen wir erst recht nicht, ob diese Auferstehung wohl zur Förderung des religiösen Lebens im Lande dienlich ist. Und die Weisen und die Gelehrten sollen doch zusehen, wie sie diese Sache in ihr Weltbild einordnen können. Gott stellt die Welt einfach vor die vollendete Tatsache. Herrlich, wie der Herr das doch macht. So ziemt es dem großen Gott zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. So ähnlich mag wohl der Engel gedacht haben. Und so geschah es auch. Gott stellt die Welt ungefragt vor die vollendete Tatsache. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er hat Tod und Hölle besiegt. Und nun fallen die Soldaten in Ohnmacht. Pilatus ist verlegen und die Priester sind ratlos und spinnen Lügengewebe. Die Jünger Jesu aber wurden froh, als sie den Herrn sahen. Haben auch wir, liebe Brüder und Schwestern, es erfahren, dass Jesus ein lebendiger Herr ist? Dann stimmen doch auch wir freudig in diesen Chor der Zeugen ein, die bekennen, Christus ist auch mir begegnet. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Schön wäre es, wenn wir es jetzt zusammen sagen würden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wer das noch nicht sagen und das noch nicht bezeugen kann, weil er immer noch den Auferstandenen bei den Toten sucht und vermutet, dem wünsche ich für dieses Osterfest, für dieses Auferstehungsfest 2007, dass ihm Jesus persönlich als der auferstandene und lebende Herr begegnen möge und ihm den Frieden und das Fürchte dich nicht zuspricht. Amen.